Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir blicken in dieser Fazitsendung auf die Gegenwart, in die Zukunft und in die Vergangenheit. Der Blick zurück zunächst auf K.G. Sauer. Er war eine prägende, umtriebige Verlegerpersönlichkeit. Jetzt ist er im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Blick voraus. Der berühmte Designer Dries van Noten wird in Venedig eine Stiftung für Kunst und Kultur gründen. Und der Blick in die Gegenwart. In Locarno sind die Filmfestspiele eröffnet worden und auf Kampnagel das Sommerfestival. Zu seinen Plänen sagt der Festivalleiter Andras Siebold:
Es fällt in Anbetracht der Katastrophen der Gegenwart ziemlich leicht, die Hoffnung zu verlieren. Allerdings ist Hoffnung ja was auf die Zukunft gerichtet ist. Denn nur wer hofft und glaubt, dass die Zukunft noch gestaltbar, also veränderbar ist, der ist auch aktiv in der Gegenwart. Und dieses radikale Hoffen, wie das der amerikanische Philosoph Jonathan Lear mal genannt hat, das ist, kann man sagen, prägend für viele unserer KünstlerInnen, die wir dieses Jahr auf dem Festival haben.
Das Sommerfestival auf Kampnagel in Hamburg, auch darüber werden wir sprechen. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Viele Schweizer, so scheint es, entdecken ihre Leidenschaft fürs Kino neu. Seit Wochen verzeichnet das Land einen Kinobesucherrekord nach dem anderen. Und da passt es gut, dass heute mit der 79. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals von Locarno ein wahres Kinofest eröffnet wird. 233 Filme in 10 Tagen, davon mehr als 100 Weltpremieren. Das verspricht ein reichhaltiges, vielseitiges Programm. Wie immer, das Herzstück ist das Open Air-Kino auf dem malerischen Piazza Grande mit Platz für gut 8000 Besucher und der größten Leinwand Europas. Erster Weltstar an diesem Eröffnungsabend, die italienische Schauspielerin und Regisseurin Isabella Rossellini. Über sie sagt der künstlerische Leiter Jonah Nazaro:
Für mich bedeutet Rossellini nicht nur ein Name, sondern wirklich eine Idee, wie man sich durch den Film befreien kann. Und was mich da bei ihr besonders begeistert, und ich finde das wirklich tapfer heute, ist, dass Isabella Rossellini, eine der schönsten Frauen der Welt, ich meine die Tochter von Ingrid Bergman, sie sich nie geweigert hat, sie zu zeigen, wie die Zeit eine Person verändern kann. Und sie immer ganz stolz auf das gewesen ist.
Der künstlerische Leiter in Locarno, Gianna Nazzaro. Die Filmfestspiele. Über den Eröffnungsabend wird uns nun unser Filmkritiker Patrick Wilinski berichten. Er ist live aus Locarno zugeschaltet. Herr Wilinski, einen schönen guten Abend. Hallo.
Schönen guten Abend. Hallo.
Hat denn das Wetter mitgespielt? Konnte Isabella Rossellini auf der Piazza Grande angemessen gefeiert werden?
Ja, das konnte sie. Das Wetter hat gehalten bei tropischen Temperaturen. Es sind jetzt übrigens immer noch 30 Grad, ein echter Backofen, dieses Locarno heute Abend. Aber das Publikum war wirklich sehr dankbar, Isabella Rossellini zu sehen, wie sie hier wirklich mit einer sehr lustigen, schönen Filmcollage erstmal geehrt worden ist. Und dann stand sie da plötzlich mit 73 Jahren, lebenslustig und energisch, erzählte, dass es sie amüsiere, einen Preis zu bekommen, der Excellence Award heißt, weil sie den Begriff Exzellenz mit ihrer Person noch sehr selten gehört hat. Und dann war sie aber auch schon wieder fix weg von der Bühne, was ich ein bisschen schade fand, weil wenn man sie hier vormittags mit Journalisten traf, hat sie locker eine Anekdote nach der nächsten erzählt, womit sie locker hätte 10 Abende füllen können. Aber so ist das eben, wenn der Eröffnungsfilm irgendwann mal starten muss. Aber schon ihre Erscheinung, diese Mischung aus Weltruhm und Bodenständigkeit, damit hat sie, wenn auch nur kurz, diese Piazza völlig für sich eingenommen.
Im vergangenen Jahr hat der Festivalleiter Nazaro für Schlagzeilen gesorgt, indem er sich eindeutig gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen positioniert hatte. Damit geht das Festival einen anderen Weg als zum Beispiel die Berlinale oder die Filmfestspiele in Cannes. Dort sorgen ja solche Äußerungen entweder für hitzige Debatten oder auch sie werden sogar unterbunden. Wie politisch positioniert sich denn Locarno in diesem Jahr?
Naja, es war dieses Jahr noch kein Vergleich zum letzten Jahr. Das war wirklich ein politisches Pulverfass, das da auf der Bühne gezündet worden ist. Dieses Jahr war zumindest die Eröffnungsveranstaltung milde, fast langweilig, würde ich sagen. Aber es stimmt schon, dass Locarno eine Sonderrolle unter den großen A-Festival einnimmt, weil sie den Nahostkonflikt zumindest letztes Jahr sehr produktiv und sehr klug auch auf die Leinwände geholt haben. Hier ist wirklich künstlerisch etwas fruchtbar gemacht worden. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, zieht sich alles etwas weiter in Richtung Ukraine. Sehr viele Beiträge aus und über die Ukraine. Schon übrigens der erste deutsche Wettbewerbsfilm spielt in der Ukraine. I Rarely Wake Up Dreaming von Isabel Stever erzählt von einem queeren Paar aus Kiew, das sein Leben im Angesicht dieses russischen Angriffskrieges völlig neu sortieren muss, oder eben das Drama Demons, das in den 1990er Jahren spielt, also nach dem Zerfall der Sowjetunion, und von einer Ukrainerin erzählt, die einen russischen Fremden bei sich aufnimmt. Und diese unheimliche Liebesgeschichte, so würde ich das mal nennen, zeigt, wie eng diese ukrainischen und russischen Leben einmal verwoben waren und wie gründlich der heutige Krieg dieses Band zerrissen hat, und zwar für immer. Also Politik dieses Jahr ja, aber wie schon letztes Jahr eher produktiv auf der Leinwand.
Wollen wir doch noch mal ganz kurz die deutsche Brille aufsetzen. Wie sieht es überhaupt aus mit dem deutschen Aufkommen dieses Jahr in Locarno?
Ja, das ist ein wirklich ziemlich breiter und vielschichtiger Auftritt des deutschen Kinos. Zunächst als Co-Produktionspartner, darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. In allen Reihen und Wettbewerben präsent. Also deutsches Kino oder deutsches Geld, muss man sagen, macht Kino auf der ganzen Welt möglich. Von Brasilien bis Singapur. Isabel Stevers Blick auf die Ukraine habe ich gerade erwähnt. Dann sollte man unbedingt die Newcomer erwähnen. Nicola Schmidt und Luise Deutschen, das sind zwei junge, ästhetisch freie, formbewusste, wilde Regietalente, die schon mit ihrem kurz- und mittellangen Film international auf sich aufmerksam gemacht haben. Jetzt wartet man natürlich auf ihre ersten Langspielfilme. Und im Wettbewerb sicherlich noch der eine Blick auf die Regisseur, auf die Berliner Regisseurin Ann Oren, eigentlich eine israelische Künstlerin, lebt aber seit Jahren schon in Berlin und erzählt von den Auswirkungen der Klimakrise auf unsere Gefühle. Also was machen diese Tage mit 40, 41 Grad mit unserem Begehren, mit unserer Leidenschaft? Und ich finde es sehr schön, dass sich das gerade deutsche Kino in Locarno so weltgewandt zeigt. Also es passt auch zu diesem Festival, das ja vor allem immer den anderen Blick und diese mutige Außenseiterposition feiert.
Komme jetzt, Herr Welinski, noch zum Eröffnungsfilm Die grünen Augen, Les yeux verts, des französischen Regieduos Fanny Liattard und Jérémy Truy. In Deutschland sind die beiden bekannt geworden mit ihrem Film Gagarin. Für den Festivalleiter Giona Nazzaro ist diese Produktion der perfekte Eröffnungsfilm für Locarno.
Weil der Film sich mit all den Elementen vorstellt, mit der man auch eigentlich Locarno identifiziert, das heißt sozialbewusste Filme, die große Themen ansprechen und trotzdem mit einem sehr, sehr starken Fantasy-Element. Und das ist auch der Beweis, dass man die Gegenwart erzählen kann durch die Mittel der Fantasie und nicht nur der Debatte.
Welche Geschichte erzählt dieser Film, Herr Welinski?
Ja, das ist ein sehr politischer Film. Er erzählt von diesem medizinischen Phänomen des Resignationssyndroms. Das hat man in den 2000er Jahren in Schweden diagnostiziert, vor allem bei geflüchteten Kindern. Auslöser ist meist die Nachricht von einem abgelehnten Asylantrag und daraufhin fallen diese Kinder in einen tiefen, Koma-ähnlichen Zustand, der sich so mit klassischen Mitteln gar nicht heilen lässt. Und das ist der Ausgangspunkt für diesen Film, in dem wir eine irakische Familie kennenlernen. Die sind geflohen nach Frankreich. Die Mutter ist bei der Flucht ums Leben gekommen und der Vater mit seinen beiden jungen Kindern ist in Frankreich tief traumatisiert und alles wird aus der Perspektive der 11-jährigen Chaya erzählt. Sie erlebt mit, wie Vater und Bruder vor Gericht um eine Aufenthaltserlaubnis kämpfen. Die wird abgelehnt und daraufhin fällt der Bruder in dieses Koma und diese Chaya spürt, sie muss ihn retten, sie dringt in seine Träume ein und versucht den Bruder von dort wieder zurück in die Wirklichkeit zu befördern.
Funktioniert denn diese Verschränkung von Märchen und dann doch recht bitterer Realität?
Ja, ich finde so Mittel, ehrlich gesagt. Meine Probleme liegen eher auf der realistischen Ebene. Also man bekommt so kein Gefühl dafür, für diese Familie, für ihre soziale Wirklichkeit als Geflüchtete in Frankreich. Viel stärker und viel berührender ist der Film, wenn er sich auf diese Traumebene begibt, wenn wir diese mutige Chaya in den Träumen ihres Bruders sehen, wie dort ein dunkler Fluss entsteht, aus dem ein Leuchtturm so als Ort der Rettung erscheint oder die Rufe der Vögel sich mit dem Hilfeschreien der ertrinkenden Mutter vermischen. Da findet der Film für den Horror der Erinnerung wunderbare Bilder. Das hätte ich mir auch für diese realistische Vorebene gewünscht. Da fehlt die letzte Konsequenz und trotzdem gibt der Film schon die Richtung vor, wo es in Locarno in diesem Jahr geht. Ein Kino, das diese großen politischen Fragen unserer Zeit nicht erklären will, sondern fühlbar und erfahrbar machen möchte.
Die Filmfestspiele in Locarno, heute die Eröffnung. Am Samstag in einer Woche, am 15. August, gehen diese Festspiele zu Ende mit der Verleihung der Goldenen Leoparden. Patrick Welinski wird uns dann davon auch hier natürlich in Fazit berichten und zwischendurch wird er sich auch mehrfach melden. Für heute, Patrick Welinski, vielen Dank.
Sehr gerne.
Der Wissenschaftsverleger Klaus G. Sauer ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Er war eine eminent wichtige Person im kulturellen Leben Deutschlands. In seinem Verlag KG Sauer hat er bahnbrechende Großprojekte veröffentlicht. Den Verlag de Gröter hat er zum größten geisteswissenschaftlichen Verlag in Europa ausgebaut. In der Welt der Historiker, der Germanisten zum Beispiel, der Bibliothekare genoss er höchstes Ansehen. Traumberuf Verleger, so hat Sauer seine Memoiren überschrieben. Was hat ihn bewegt? Was hat er bewegt? Darüber möchte ich nun mit Andreas Platthaus sprechen, Feuilleton-Redakteur der FAZ und dort Leiter des Ressorts Literatur und literarisches Leben. Er ist am Telefon. Herr Platthaus, guten Abend.
Guten Abend, Herr Röke.
In einem Artikel zum 80. Geburtstag von Klaus G. Sauer haben Sie ihn als einen Verleger alter Schule bezeichnet und als einen begeisterten Büchermenschen. Was macht einen solchen Menschen zum Büchermenschen?
Vor allem die unglaubliche Begeisterung für sein eigenes Metier. Wenn man mit Herrn Sauer sprach, dann hatte man das Gefühl, da sitzt ein ganzes Kompendium der deutschen Buchgeschichte. Und gleichzeitig hatte man nie das Gefühl, dass er sich darin genug ist, sondern er hatte immer auch wiederum die ganz modernen Entwicklungen im Auge. Und das hat mich so wahnsinnig fasziniert, wenn man mit ihm sprach, dass man jemanden hatte, der eigentlich über jedes Detail der deutschen Buchgeschichte Bescheid wusste und darüber fantastisch zu erzählen wusste. Und gleichzeitig sah man aufgrund dessen, was er als Verleger veranstaltete, dass er wiederum auch mit den allerneuesten Trends vertraut war und dass er allemal auch bereit war, sich auf neue Entwicklungen einzulassen. Und ich habe selten Menschen gefunden, die damals, als wir uns kennenlernten, schon jenseits der 70 waren und die dermaßen ihr Ohr wirklich am Puls der Zeit hatten. Das war bemerkenswert.
Beschreiben Sie doch so ein bisschen, ja, wie so eine Diskussion mit Klaus G. Sauer abgelaufen ist.
Im Regelfall ging es so los, dass KG Sauer einen anrief und einfach sagte, haben Sie schon gehört, dass ich das und das gerade mache? Und dann kamen wir darauf, warum er das machte. Und dann erzählte er, wie er das machte. Und das war für mich so faszinierend, dass er erst einmal mit dem Thema natürlich anfing. Das konnte was Buchgeschichtliches sein. Er bereitete einen Vortrag vor. Er hatte eine neue Edition in Planung oder sowas. Und dann erzählte er darüber, wie er das machte. Und das war für mich jedes Mal unglaublich, weil ich das Gefühl hatte, ja gut, das könnte man sich als Edition auch bei anderen Verlagen vorstellen, aber in der Art, wie er jeweils die richtige Absatzform dafür suchte, ob das jetzt früher noch Microfiche-Editionen waren oder später dann E-Books und ähnliche Dinge, das war jeweils großartig von ihm beobachtet, wofür wirklich der Bedarf bestand. Er wusste einfach, obwohl er die Bücher so liebte, dass bestimmte Dinge als klassisches gedrucktes Buch heutzutage für ihn nicht mehr absetzbar waren. Und dann überlegte er sich, da mir die Inhalte so wichtig sind, wie kann ich das auf eine andere Darreichungsform anbieten, um meine Kunden wiederum dafür zu gewinnen. Und diese Offenheit, das war das wirklich total Bemerkenswerte bei einem solchen Veteran.
Wer Großprojekte realisieren möchte, muss sehr gut organisieren können, der muss einen langen Atem haben, auch ein großes Geschick bei der Finanzierung. Welche Großprojekte gilt es denn besonders zu erwähnen, Herr Platthaus?
Er hat angefangen, indem er den Verlag seines Vaters übernahm, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden ist. Und KG Sauer musste das sehr früh übernehmen, schon mit Mitte 20, weil sein Vater überraschend jung starb. Und er hat dann die ganze Sache internationalisiert. Also am Anfang hat der Verlag, der damals noch gar nicht KG Sauer hieß, vor allem Adressbücher und solche Dinge gemacht. Schon Dokumentationseditionen, die sich sehr, sehr gut verkauften. Aber KG Sauer hat das Ganze internationalisiert. Der hat beispielsweise Bestandsverzeichnisse von großen Bibliotheken verlegt. Der hat natürlich auch in gewisser Weise Nachschlagewerke zur deutschen Literatur herausgebracht. Der hat rein aus privater Begeisterung, glaube ich, zumindest behauptete er das, etwas wie ein neues biografisches Nachschlagewerk gemacht, weil es ihn so wahnsinnig ärgerte, dass die große deutsche Nationalbiografie, wo wichtige Figuren der deutschen Geschichte verzeichnet waren, einfach nach Jahrzehnten immer noch nicht fertig war. Da hat er gesagt, das kann ich besser. Das mache ich innerhalb von wenigen Jahren. Und genau das hat er gemacht. Also es war einfach jemand, der für sein Metier brannte und der gleichzeitig wusste, wie man das auf eine vernünftige Art und Weise schnell über die Bühne bringt. Ein fantastischer Organisator.
Kann man denn sagen, also sammeln und zusammenführen von bereits vorhandenen Quellen, das war so im Prinzip sein Ansatz?
Ja, durchaus. Er hat Material genutzt, was schon vorhanden war, hat das kompilieren lassen, hat das zusammengestellt, hat natürlich auch sehr, sehr gute Mitarbeiter gehabt. Es war ja nicht jemand, der selber geschrieben hätte, obwohl er ein fantastischer Erzähler war. Aber er hat einfach gut organisieren können. Und das ist das, was ich wirklich bewundert habe. Prinzipiell war klar, dass diese Ideen, die er hatte, schon von anderen bisweilen vorher aufgenommen worden waren. Aber er hatte einfach den richtigen Dreh, um das Ganze auch auf eine vernünftige und vor allem auch international vermarktbare Art in Bücher zu gießen. Und er ist weit über den deutschen Sprachraum hinaus einfach erfolgreich damit gewesen, selbst wenn es deutsche Editionen waren. Aber die musste auch eine Bibliothek in Harvard oder in London kaufen.
Der Vater von K.G. Sauer war im Dritten Reich Vertreter von Albert Speer. Wir haben hier einen O-Ton von Klaus G. Sauer, wie er mit dieser Bürde als Verleger umgegangen ist.
Ich habe sozusagen deshalb als meine private kleine Wiedergutmachung den Zweig Anti-Nazi-Bücher massiv auf- und ausgebaut. Ich habe 1980 begonnen mit dem biografischen Handbuch der Emigration und habe dann die Akten der Parteikanzlei, das entlarvendste Material über die Nazi-Strukturen, herausgebracht und dann Widerstand als Hochverrat, Auschwitz-Gedenkbücher, die Sinti- und Roma-Mörderlisten von Auschwitz veröffentlicht, die Emigration in den USA enzyklopädisch aufgearbeitet. Das subventioniere ich immer wieder, weil damit ist kein Geld zu verdienen und es wäre auch irgendwo unanständig, aus solchen schrecklichen Texten auch noch Geld zu verdienen.
K.G. Sauer, wie wichtig war denn dieser Teil seiner Arbeit, Herr Platthaus?
Das ist gar nicht hoch genug zu veranschlagen. K.G. Sauer hat tatsächlich Zeit seines Lebens unter der Nazi-Vergangenheit seines Vaters gelitten. Er ist 1941 geboren, also er hat das natürlich überhaupt nicht mehr selber bewusst mitbekommen, aber er musste eben in den Betrieb seines Vaters eintreten, als er gerade mal 25 Jahre alt war. Und er hat immer ganz offen darüber gesprochen, dass sein Vater für ihn natürlich eine wichtige Bezugsperson gewesen ist und dass er ihn geliebt hat, aber dass er im Endeffekt nichts von dem verstehen konnte, was sein Vater während der Nazi-Zeit gemacht hat. Die große Nähe zu Hitler, die große Nähe zu Speer, die Wertschätzung, die er auch von diesen Nazis erfahren hat. Und er hat in gewisser Weise, genau wie es eben in dem Zitat auch deutlich wurde, versucht, Kompensation dafür zu leisten. Er hat versucht, deutsche Kultur international in ihren Stärken wieder bekannt zu machen. Und er hat Dokumentationen erstellt, die damit zu tun hatten, was sein Vater falsch gemacht hatte. Im Endeffekt ist seine große verlegerische Karriere sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass er Dinge anders machen wollte als sein Vater, der ein national bedeutender Verleger war. Und es ist kein Zufall, dass K.G. Sauer aufs internationale Geschäft gesetzt hat, sobald er den Laden seines Vaters übernommen hat.
Der Berliner Tagesspiegel hat ihn als Hans Dampf in allen Gassen bezeichnet. Lassen Sie so ein bisschen über diese Gassen sprechen, Herr Platthaus. Tatsächlich hat ja K.G. Sauer viele Ämter wahrgenommen. Goethe-Institut, Börsenverein des deutschen Buchhandels, Deutsche Bibliothek, im Verein Deutscher Bibliothekare war er. Woher hat er diese Energie genommen? Was hat ihn anscheinend so unermüdlich angetrieben?
Das ist eine fantastische Frage, die ich mir selber auch nie habe beantworten können. Wir haben seit 20 Jahren sehr viel Kontakt miteinander gehabt. Und ich war immer wieder fassungslos, wenn er erzählte, ja, jetzt bin ich gerade auf dieser Tagung, jetzt halte ich da einen Vortrag, jetzt habe ich mich in diesem Metier engagiert. Denn zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennenlernten, war er noch Geschäftsführer des eigenen Verlags. Den hatte er irgendwann an einen großen Konzernverlag verkauft, war aber weiter fürs Programm verantwortlich, ist dann später zu De Gruyter gewechselt. Sie haben es in der Anmoderation ja auch gesagt, hat aus diesem Verlag, der eine große Tradition hat, einen noch viel größeren Gegenwartsverlag gemacht und hat seinen eigenen früheren Verlag zurückgekauft. Deutlich billiger als das, was er damals dafür erlöst hatte. Das war also nebenbei auch noch ein fantastischer Geschäftsmann. Und darüber hinaus hat er es geschafft, neben den Aktivitäten als Geschäftsführer großer Verlage eben auch in ganz vielen Gremien tätig zu werden, wenn es ihm etwas inhaltlich bedeutete. Das war tatsächlich das große Organisationsgenie von K.G. Sauer, dass er sagte, wenn mir Dinge wichtig sind, dann muss ich mir dafür die Zeit nehmen. Und wer jemals von ihm einen Vortrag gehört hat, der konnte daran abhören, wie viel Zeit er auf die jeweilige Vorbereitung verwendet hat. Ich weiß nicht, wie das geht. Es ist mir vollkommen unerklärlich, aber das war ihm ganz offensichtlich unglaublich wichtig, weil wirklich bedeutend erachtete für die deutsche Buchkultur, für die deutsche Verlagsszene oder auch für die internationale Wahrnehmung dessen, was in der deutschen Kultur passiert ist, dass das möglichst fundiert erzählt werden muss. Und darin war er unglaublich. Also wir haben etwas verloren, was man in seiner Bedeutung gar nicht hoch genug einschätzen kann.
K.G. Sauer, der so einflussreiche, bedeutende Wissenschaftsverleger, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Andreas Platthaus, FAZ-Feuilleton-Redakteur, hat an ihn erinnert. Ich danke Ihnen, Herr Platthaus. Guten Abend.
Danke Ihnen, Herr Rölke. Guten Abend.
Das internationale Sommerfestival auf Kampnagel in Hamburg ist eines der bedeutendsten Festivals im deutschsprachigen Raum. Es vereint Tanz, Musik, Performance und verschiedene partizipative Formate, bei denen das Publikum eingeladen ist, mitzumachen oder anderweitig mitzutanzen vielleicht sogar auch. Traditionell wird es eröffnet mit einer Tanzpremiere. In diesem Jahr haben die Kuratoren die argentinische Choreografin Ayelin Parolin mit ihrer Produktion Irresistible Revolution eingeladen. Ein Stück für 12 Tänzer TänzerInnen. Angekündigt wird es als ein choreografisches Fest, inspiriert von der Energie des argentinischen Karnevals. Hier bekommen wir einen Eindruck von diesen Klängen. Ein gleichmäßiger Puls, Irresistible Revolution von Ayelin Parolin zum Auftakt des Sommerfestivals auf Kampnagel in Hamburg. Und von dort zugeschaltet ist unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring. Frau Nehring, einen schönen guten Abend, hallo.
Guten Abend.
Beim Stichwort argentinischer Karneval, da denkt man an prächtig gekleidete Tanztruppen auf eindrucksvoll großen Karnevalswagen. Wie setzt denn die Choreografin Parolin ihre Ideen zu diesem Thema visuell um?
Auf jeden Fall nicht als Kopie traditioneller Karnevalsumzüge. Stattdessen sehen wir diese 12 TänzerInnen auf die Bühne kommen. Sie sind sehr individuell, sehr bunt gekleidet. Sie tragen grüne, gelbe, rote Shorts, super kurze Fransenröcke, sportliche Trikots oder offene Hemden, schillernde, durchsichtige Shirts. Die Kleidung zeigt, alles ist sehr heterogen und diese Heterogenität, die spiegelt sich dann auch im Bewegungsmaterial, denn es gibt kaum eine Szene, in der sich die Gruppe synchron bewegt, ganz wenige Male nur, und das gehört ja auf jeden Fall eigentlich diese Synchronität zum Karneval dazu. Hier ist es stattdessen so, dass jeder und jede seine eigenen Bewegungssequenzen sucht, ausprobiert, sich an das eigene sich bewegen herantastet, und in diesem ganzen Potpourri finden sich dann auch Sequenzen, die wir eben aus Karnevalsumzügen kennen, also die Samba-Schritte, die ausladenden Armbewegungen, die Hüftschwünge und Show-Einlagen. Aber es gibt eben auch Bewegungen aus ganz anderen Kontexten, also aus dem Sport, aus dem klassischen Ballett, aus dem Urban Dance, von Wettkämpfen. In manchen Momenten musst du dich so flüchtig an Orgien denken oder an Techno-Partys oder auch Veitstänze zum Beispiel, Geisteraustreibung. Also dieses Stück ist sicher vom Karneval inspiriert, aber der Karneval ist nur eine Referenz von vielen.
Wie gliedert, wie strukturiert denn Parolin ihre Choreografie?
Also auch wenn erstmal vieles spontan und zufällig erscheint, ist dieser Abend doch ganz klar durchstrukturiert und lebt auch von einem dramaturgischen Auf- und Abebben der Energie, würde ich mal so sagen, des Tempos, der Verdichtung, die dann wieder so ein Release, also ein Nachlassen der Kräfte und der Energie folgt. Also es gibt nicht so eine permanente Steigerung, sondern eher eine Wellenbewegung und mitunter auch harte Brüche, die auch durch die Musik gekennzeichnet werden. Was ich ganz interessant fand, ist, dass Ayelin Parolin aus diesem Wimmelbild der Choreografie den Fokus immer wieder auf einige TänzerInnen richten kann, indem die zum Beispiel ein bisschen weiter nach vorne kommen oder die Stimmen erheben oder einfach nur etwas expressiver werden als die anderen. Also das ist gerade zu Beginn sehr kunstvoll gemacht. Und das richtig Tolle an diesem Stück, muss man sagen, ist, dass sich eben die Tänzerinnen und Tänzer, obwohl sie eben ein starkes Kollektiv verkörpern, absolut als individuell erweisen. Sie sind absolut unverkennbar, jeder und jede Einzelne eine Persönlichkeit, ich sag mal, die man im nächsten Stück auf der Premierenparty oder auf der Straße sofort wiedererkennen würde.
Irresistible Revolution, die unwiderstehliche Revolution, das ist ja eine gesellschaftskritische Idee, die ja typisch auch für den Karneval auf der ganzen Welt ist. Hat denn das Stück von Ayelin Parolin eine politische Ebene?
Unbedingt. Die Choreografin beruft sich ja ganz direkt auch auf theoretische Texte, um den Anspruch ja der freudigen, unwiderstehlichen Revolution zu bekräftigen, wie sie hier sagt. Und der zumindest theoretische Bezugspunkt dieser Produktion ist das Buch Pleasure Activism, The Politics of Feeling Good, in dem die amerikanische Autorin Adrienne Mary Brown 2019 versucht hat, den politischen Aktivismus neu zu definieren und vom Image, sage ich mal, des Verbissenen, des Freudlosen, Spröden, auch Anstrengenden und auch seinerseits hierarchisch organisiert zu befreien. Und stattdessen propagiert sie, dass politischer Aktivismus nicht nur Verzicht und Kampf bedeuten muss, sondern eben auch von kollektiver Freude bestimmt sein kann, lebensbejahend und lustvoll sein kann und auch Heilung hervorbringen kann. Das wird so ein bisschen als theoretischer Referenzpunkt genannt, wobei ich heute Abend fand, dass deutlich wurde, dass es eben nicht nur um Freude, also Joy und Pleasure ging, sondern sich eben auch ganz viele andere Zustände runtermischten, Irritation, Verrücktheiten, Nonsens, Selbstbezüglichkeiten, Anstrengung. Es gab in manchen Momenten auch so Leere. Das Stück selber ist doch sehr viel vielschichtiger und nicht so einfach zu greifen, wie die Ankündigung suggeriert hat.
Jetzt noch ein schnelles Fazit, Frau Nehring. Das war, so wie Sie es beschrieben haben, ja wirklich ein gelungener Auftakt.
Ich finde schon. Also es gab großen Applaus und Standing Ovations. Das ist klar. Es gab auch ein Mitgerissenwerden. Für mich war interessant zu sehen, dass in den letzten Jahren gibt es einige Stücke, die eben mit dieser Kraft des Kollektivs, der Frage der Immersion oder auch dem revolutionären Potenzial des Körpers arbeiten jeder und jede da ganz anders. Und dass die argentinische Choreografin Ayelene Parolin auch dazu gehört und heute Abend gezeigt hat, eine Produktion, über die ich noch eine Weile nachdenken werde, auf jeden Fall.
Die Eröffnung des Sommerfestivals auf Kampnagel in Hamburg mit der argentinischen Choreografin Ayelene Parolin. Vielen Dank an Elisabeth Nehring.
Vielen Dank.
Und noch der Hinweis auf morgen. Dann hat die neue Produktion Tropicana der Choreografin Joanna Tischkau auf Kampnagel Premiere. Ihr Thema, das legendäre Revue-Theater Tropicana in Kuba. Und die Choreografin Tischkau ist morgen zu Gast in unserem Magazin Kompressor nach den 14 Uhr Nachrichten Deutschlandfunk Kultur.
Disney und TikTok arbeiten künftig zusammen. TikTok-Content-Creator dürfen dann Figuren und Szenen aus Filmen und Serien von Disney, Pixar, Marvel oder Star Wars in eigenen Kurzvideos verwenden. Im Gegenzug sollen ausgewählte TikTok-Videos auch beim Streamingdienst Disney Plus zu sehen sein. In einem neuen Bereich für vertikale Smartphone-Videos. Die Vereinbarung soll in den kommenden Monaten in den USA als Pilotprojekt starten. Weitere Märkte sollen folgen. Disney reagiert damit auf den Erfolg kurzer Hochkantvideos. Laut TikTok entstehen auf der Plattform täglich im Schnitt 6,5 Millionen Beiträge, die sich auf Filme und Fernsehserien beziehen. In einer Umfrage sagte die Hälfte der Befragten, einen Film oder eine Serie angesehen zu haben, nachdem sie entsprechende Inhalte auf TikTok entdeckt hatten. 55 Milliarden Dollar. So viel ist einem saudisch geführten Investorenkonsortium der US-Videospielehersteller Electronic Arts wert. Das Unternehmen hinter Erfolgsreihen wie EA Sports FC, ehemals FIFA, Die Sims, Battlefield und Madden NFL wird vom saudischen Staatsfonds PIF übernommen. Beteiligt ist auch die Investmentfirma Affinity Partners, die dem Schwiegersohn von US-Präsident Trump, Jared Kushner, gehört. Nach der Zustimmung der EU vor 2 Wochen ist der Kauf jetzt abgeschlossen. Für Electronic Arts endet damit nach 36 Jahren die Zeit an der Börse. Es gilt als eines der aufsehenerregendsten Musikprojekte der Gegenwart. Seit 25 Jahren spielt die Orgel in der St. Burchardi-Kirche in Halberstadt ein Stück des Komponisten John Cage. Heute stand ein weiterer Klangwechsel an. Durch ein hinzugefügtes, gestrichenes A erweitern sich die hörbaren Töne so von einem 7- hin zu einem 8-Tonklang. Die Vorgabe des US-amerikanischen Komponisten lautet, das Stück so langsam wie möglich zu spielen. Die Gesamtspieldauer für das Stück beträgt 639 Jahre. Es endet also im Jahr 2640. Der französische Schriftsteller Didier de Queux ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP und beruft sich auf seine Familie. De Queux gehörte zu den bekanntesten Autoren Frankreichs. Eines seiner wichtigsten Bücher ist »Das Ministerium der Gärten und Teiche«. Für den Roman »Fenster zur Hölle« wurde er mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Insgesamt veröffentlichte er mehr als 30 Romane. Auch in Deutschland wurde seine Arbeit bekannt. De Queux schrieb das Drehbuch zur Hollywood-Verfilmung von Jurek Beckers Roman »Jakob, der Lügner« mit Robin Williams und Armin Müller-Stahl. Zuletzt erschien sein Roman »May Pops« über Rassismus im Süden der USA.
Der Siegerentwurf steht nun fest.
Für Sie alle soll ein kühnes Gebäude entstehen.
Das ist jetzt eines der Avantgarde-Modelle.
Sehr schön architektonisch.
Das ist einer der schönsten öffentlichen Plätze und jeder kann dorthin gehen.
Neue Orte für Kultur.
Als der belgische Designer Dries van Noten 2024 nach fast 4 Jahrzehnten Karriere angekündigt hat, sich aus der Modewelt zurückzuziehen, da war die Spannung groß, was er denn als nächstes tun würde. Überrascht hat dabei nicht so sehr, dass er eine Stiftung für Kunst und Kultur gegründet hat. Überraschend war der Ort, Venedig. In der sinkenden Stadt will Dries van Noten einen Palazzo aus dem 17. Jahrhundert wieder mit Kunst zum Leben erwecken. Kann das klappen, ausgerechnet in der Stadt der Kunstbiennale? Linda Schildbach hat die Fondazione Dries van Noten besucht.
Die Ränder des Regenschirms kratzen an den alten Mauern. So schmal ist die Gasse, die zur Fondazione Dries van Noten führt. Sie mündet in einem herrlich begrünten Vorhof mit schweren Eingangsportalen. Und das ist nur die Hintertür, denn der repräsentative Empfang des prächtigen Palazzo Pisani Moretta ist natürlich auf der anderen Seite, am Canale Grande.
Das ist alles viel zu groß, zu kompliziert und zu dekorativ. Das ist alles, was wir nicht suchen. Das war unser erster Gedanke. Und dann haben wir uns in diesen Ort verliebt. Uns wurde klar, dass ein Palazzo ein Ort ist, an dem Handwerkskunst so sichtbar ist.
Erzählt Dries van Noten im Interview mit dem Branchenmedium The Business of Fashion. Die Liebe zum Handwerk ist fundamental in der Designkarriere des Belgiers. Im gotischen Palazzo Pisani Moretta wirkt sie durch die Jahrhunderte. Berühmt geworden 1629, durchlief er Mitte des 18. Jahrhunderts ein Rokoko-Update und bekam im Innern eine monumentale Steintreppe sowie himmlische Deckenfresken. Internationale Gäste wie Josephine Bonaparte oder auch der russische Zar Paul I. gingen hier ein und aus. Doch wie holt Dries van Noten diesen Ort in die Gegenwart? Mit einer Ansage. Überall in der Stadt tauchten Plakate auf. The only true protest is beauty. Der einzig wahre Protest liegt in der Schönheit. So der Titel der ersten Ausstellung.
Ich kann nicht nur da sitzen und nörgeln. Oh, wir Armen, seht, was passiert. Nein, wir müssen weitermachen. Ich bin nicht nostalgisch. Ich sehe immer in die Zukunft. Für die Zukunft muss man demonstrieren, Hoffnung haben. Protest gibt mir Hoffnung. Das ist wichtig.
Protest for me also gives hope. And I think that's important.
Der Spruch geht zurück auf den Liedermacher und Aktivisten der 60er Jahre US-Gegenkultur Phil Ochs. Der erste Teil wurde dabei weggelassen. In such ugly times, the only true protest is beauty. Denn alle wüssten, dass wir in hässlichen Zeiten leben, sagt Dries van Noten im Interview. Und er habe keine Lust gehabt, ein Jahr lang mit einem negativen Titel zu arbeiten.
Er sagte auch, ich will nicht jetzt arbeiten, wie für ein Jahr auf something which where the name is so negative, yeah, because it's such ugly times. I think everybody knows that it's ugly time.
Das Hässliche unserer Zeit streift man beim Betreten der Fondazione sofort ab und betritt eine Welt der Ästhetik, die keineswegs nur gefällig ist. Das Dekor ist historisch, prunkvoll, doch die Kunstobjekte sind modern und disruptiv. Provokativ eröffnet die Ausstellung eine 4 Meter hohe Skulptur des belgischen Künstlers Peter Büchenhout. Die Metallträger und Wrackteile wirken, als wären sie aus dem Kanal geborgen worden. Schönheit als emotionale Zumutung? Nicht überrascht und dann doch überwältigend ist die Mode, die gezeigt wird und die man so selten von nahem sehen kann. Kreationen der japanischen Avantgarde-Marke Comme des Garçons, allesamt skulpturale Kunstwerke, die immer ihrer Zeit voraus zu sein scheinen. Zu sehen auch Mode im Widerstand des palästinensischen Designers Ayam Hassan und Haute Couture von Christian Lacroix, der Franzose, der in den späten 80er Jahren mit seinem opulent barockähnlichem Stil die Modewelt revolutionierte. Auch das berühmte schwarze Samtjackett mit dem großen Juwelenkreuz plus dem passenden Vogue-Cover wird gezeigt. Kleine Videoinstallationen neben einigen Ausstellungsobjekten geben dabei Einblicke in die jeweiligen Werkstätten oder handwerklichen Entstehungsprozesse der Kunstobjekte. Im ehemaligen, nun verdunkelten Musikzimmer des Palazzo zieht eine Vitrine alle Aufmerksamkeit auf sich. Ein prunkvolles, mittelalterlich wirkendes Schachspiel aus Vulkanstein, Gold, Silber und Seidenstickerei steht unter einem Bogen. Ein verzierter Roboterarm bewegt die Figuren.
Der Ausgangspunkt war die Liebesgeschichte meiner Großeltern. Der Weiße König ist mein Großvater, die Schwarze Königin meine Großmutter. Wir haben einer künstlichen Intelligenz die Persönlichkeiten aller Schachfiguren vorgegeben, mit der Anweisung, dass sich die Schwarze Königin in den Weißen König verlieben soll. Daraufhin hat die KI mehrere Schachpartien generiert. Eine wird hier gezeigt.
Erklärt Joseph Arsumanov. Der 23-jährige Pariser Künstler verbindet jahrhundertealte, traditionelle Kunsthandwerkstechniken mit neuer Technologie.
Ich wollte die KI so nutzen, dass sie zwar etwas erschaffen kann, mir aber nicht die Freude daran nimmt, meine eigenen etwas verrückten Figuren zu kreieren.
Rund 200 Werke zeigt die Ausstellung, von moderner Glaskunst, Skulpturen und Sitzmöbeln über Schmuck, Keramik und Mode zu überdimensionalen Fotografien. Doch nie wirkt ein Raum übersättigt oder überfrachtet. Dries van Noten kuratiert sehr bedacht, erzeugt gleichzeitig Ruhe wie Spannung. Und man beginnt unweigerlich, über Schönheit zu philosophieren.
I think beauty can be so much more than just pretty.
Denn Schönheit bedeutet so viel mehr als nur schön sein, findet Dries van Noten.
Schöne Menschen sind Menschen, die wirklich etwas bedeuten, die etwas tun. Sie haben eine Art, in dieser Welt zu leben, sich zu behaupten. Schönheit kann auch heilsam sein. Es ist sehr persönlich.
Und vielleicht fühlt man sich deshalb nach dem Besuch des Palazzo Pisani Moretta nicht ausgelaugt, sondern aufgetankt. Eine neue Kunstadresse für Venedig, abseits des Trubels, die sich lohnt.
Linda Schildbach hat uns die Fondazione Dries van Noten in Venedig vorgestellt. Und mit diesem Besuch in Venedig endet unsere Reihe Neue Orte für Kultur. Sämtliche Beiträge von Kairo bis Los Angeles können Sie online nachhören in der Deutschlandfunk-App. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Vier Musikerinnen, die ein selten gespieltes Streichquartett spielen sollen und alle spielen Instrumente von Stradivari. Ein Film mit diesem Thema kommt jetzt in die Kinos, wir werden darüber sprechen. Doch zunächst wollen wir einen Film des Ungarn György Palfi vorstellen. 2002 begeisterte der damals 28-jährige Regisseur mit seinem Debütfilm Huckle, das Dorf, die Filmwelt. Die Mischung aus Natur- und Dokumentarfilm lullte den Betrachter ein, bis plötzlich auch eine Leiche im See schwimmt. Nachdem es in den vergangenen 10 Jahren ruhiger geworden war um den ungarischen Filmemacher, kommt sein neuestes Werk Lebensansichten eines Huhns nun auch in die deutschen Kinos. Jörg Taschmann, welche Geschichte erzählt denn György Palfi? Geht es tatsächlich nur um die imaginierten Lebensansichten eines Huhns oder geht es ihm doch vielleicht auch um die Menschen?
Also es beginnt so mit dokumentarischen Szenen aus einer Hühnerfabrik. Dann sehen wir, wie die Eier auf diese Fließbänder fallen, ein schwarzes Küken darunter ist. Das wird dann sehr schnell zu einem schwarzen Huhn, was sich so auf eine abenteuerliche Reise in ein abgelegenes griechisches Dorf begibt. Und auch wenn der Regisseur György Palfi Ungar ist, so hat er seinen Film in Griechenland gedreht. Und auf dem Gelände eines ehemaligen Restaurants lebt eben ein alter Mann mit seiner Tochter. Der hält sich ein paar Hühner. Langsam findet man aber auch heraus, dass es hier um Menschenhandel, um Flüchtlinge und kriminelle Schleuser geht. Und Palfi hat, wie schon damals in Huckle, den Zuschauer erstmal so eingelullt und schockiert dann aber auch mit sehr harten Szenen. Das ist überraschend, aber er vermag es durchaus, diese beiden Ebenen sehr gekonnt miteinander zu verknüpfen. Wie schon in seinem Debüt Huckle, das Dorf, ist eben gerade auch diese Bild- und Tonebene sehr brillant, sehr durchdacht. Und beide haben schon Gemeinsamkeiten. Das weiß auch der Regisseur, den ich kürzlich interviewt habe. Ich habe mich schon immer für Welten interessiert, die nicht nur mit Menschen zu tun haben. Das ist mit Erkenntnis verbunden, dass der Mensch in einem größeren Ganzen existiert, indem an erster Stelle die Tiere stehen, dann die Pflanzen und danach die Steine. Aber es gibt zwischen ihnen keine Rangordnung, keine Reihenfolge oder ähnliches. Ich zeichne also eigentlich die Existenz des Menschen nach, versuche den Blickwinkel ein wenig zu erweitern und wage mich dabei auch an Tiere heran. Tehát én igazából az ember létezését rajzolom egy kicsit,
próbálom egy kicsit szélesebben, és akkor ilyenkor állatokhoz is merítek. Die Stimme von György Palfi, dem Regisseur. Herr Taschmann, Tiere als Helden tauchen ja immer mal wieder im Kino auf, aber ein Huhn, das ist eher neu. Was sieht und was hört man denn da genau?
Ja, das ist auch schon teilweise wirklich rasant gefilmt, sehr dynamisch, sehr spannend. Denn niemand will dieses Huhn haben. Es wird von manchen verjagt oder eingefangen, kann sich aber auch immer wieder befreien. Übrigens haben 8 Hühner, dieses eine Huhn verkörpert. Es gab auch einen richtigen Tiertrainer. Es gab sogar Kaskadeurhühner, wie mir George Palfi erzählt hat. Und alle haben schon dafür gesorgt, dass das dann wirklich alles sehr gut aussieht. Und es sind auch die stärksten Szenen des Films, wobei eben diese tragische Geschichte um diesen Menschenhandel und diesen fast schon apathisch alten Mann, der das auf seinem Hof toleriert, auch überzeugt. Es ist ein melancholischer und tragischer Film, wenn es um diese Menschen geht, und ein sehr positiver Film, wenn es um die Hühner geht. Und so bleibt eben Lebensansichten eines Huhns ein hochorigineller Film, übrigens mit einem ganz tollen Soundtrack und einer sehr ausgefeilten Tonmischung und Geräuschkulisse.
Lebensansichten eines Huhns von George Palfi. Der zweite Film, Der Klang der Stradivari, handelt von vier Musikerinnen, Musikern, die auf edlen Stradivaris zusammen ein Musikstück spielen sollen. Was steht denn da im Mittelpunkt? Tatsächlich die Musik, Herr Taschmann, und die einzigartigen Instrumente oder doch eher der Drang, sich selbst darzustellen, also die Eitelkeit?
Also im Original heißt der dritte Spielfilm des Regisseurs Grégory Magne übrigens Les Musiciens, also einfach nur die Musiker. Und da geht es eben um diese vier sehr unterschiedlichen Musiker und Musikerinnen, zwei Männer, zwei Frauen, die zunächst eben überhaupt nicht miteinander harmonieren. Sie sind von Astrid, einer reichen Erbin, deren Vater Musik liebte, eben ausgesucht worden, weil es war der Traum ihres Vaters, dass auf diesen alten vier Stradivaris ein Musikstück eines sehr elitären Komponisten mal gespielt wird. Der nennt sich Charlie Beaumont. Und ja, der ist so ein Einsiedler und der lässt sich wirklich überreden, diese vier Musiker zu unterstützen, ihnen zur Seite zu stehen. Und so langsam entsteht dann auch eine Verbindung. Und diese Figur des leicht autistischen Komponisten bereichert den Film. Er wird übrigens ideal von Frédéric Pierrot verkörpert. Und hören wir mal kurz rein, wie der dann von Vögeln und von Staren redet, also um seine Musik zu erläutern.
Denken Sie an diese Starenschwärme. Was hat es auf sich mit den Hunderten, Tausenden von Staren, die so riesige Schwärme am Himmel bilden? Sie haben weder Anführer noch Regeln.
Ist das gerad und schnörkellos erzählt oder baut der Regisseur da auch Überraschungen ein, vielleicht sogar Brüche in diese Dramaturgie?
Also man muss schon sagen, gerade in dieser Exposition ist das nicht klischeefrei. Also da ist diese junge Musikerin beispielsweise, die ohne klassische Ausbildung prominent geworden ist, auch weil sie perfekt Social Media beherrscht. Dann ein sehr eitler, junger Musiker mit zu viel Ego. Eine sehr ernsthafte, sehr genaue Musikerin, die einen Partner, der mittlerweile erblindet ist, der Geiger, der da der vierte im Bund ist. Sie ist immer noch sehr, sehr wütend, weil der ernstes Ensemble im Stich gelassen hat, wo sie zusammengespielt haben. Aber dann im zweiten Teil des Films wird es wirklich emotionaler und man spürt eben auch diese Begeisterung für Musik. Das hängt eben auch dann mit diesem Charlie Beaumont zusammen. Und dann gibt es kurz vor Schluss eine wunderbare Szene, in der dann alle improvisieren und so eine Art irisches Volkslied spielen. Und man spürt eben diesen Spaß. Und dann wird die Musik auch immer tragender in diesem Film. Und generell gibt es immer mal wieder sehr, sehr schöne Probeszenen, wo die Musik dann auch wirklich mal im Vordergrund steht und nicht nur das Ego der Musiker, sodass man dann insgesamt einen wirklich sehr schönen Film zu sehen bekommt.
Also das funktioniert auch. Also man sieht, wie die Musiker auch wirklich Musik machen. Manchmal kann es ja so ein bisschen peinlich sein, wenn man sieht, ein Schauspieler kann eigentlich nicht wirklich Geige spielen, aber hier funktioniert
das. Es funktioniert, weil das alles Musiker sind. Also zwei davon sogar wirklich auch wohl bekannte Musiker, die anderen beiden aber durchaus eben auch als Musiker gelten.
Der Klang der Stradivari von Grégory Magne. Zwei neue Filme vorgestellt von Jörg Taschmann. Vielen Dank. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Klaus Pokatzki.
Jedes Schreiben beginnt mit dem bangen Blick auf ein leeres Blatt. Lesen wir in der Wochenzeitung die Zeit, nicht zuletzt über die harte Arbeit des Kulturpressebeschauers. Jedem Anfang wohnt ein Schauder inne, schreibt unser geschätzter Kollege Florian Illies. Früher an der Schreibmaschine, in der ein weißes Papier klemmte, das sich oben wie eine Locke leicht nach hinten bog. Heute am Laptop, in dem das geöffnete neue Dokument ungeduldig leuchtend auf seine Befüllung wartet. Doch wie lange noch? Der schreckliche Konkurrent grinst ja schon um die digitale Ecke. Wann sitzt der Roboter mit künstlicher Intelligenz in der Bundespressekonferenz? Schafft die humanoide KI uns humane Journalisten ab? Nicht nur Florian Illies möchte die natürliche gegen die künstliche Intelligenz verteidigen, obwohl jeder sagt, dass dieser Kampf längst verloren sei. Doch das glauben weder der Kulturpressebeschauer noch Florian Illies. Was der KI fehlt, ihr fehlt das Zweifeln, ihr fehlt das Zögern, ihr fehlt das Scheitern, ihr fehlt die Erfahrung. Und das hat ja schon jeder mitbekommen, der einmal eine Frage an die KI im Internet gestellt hat, wo die Antwort schneller kommt, als wir eine Frage überhaupt formulieren können. Ihr fehlt also, dass Ihre Texte durch einen Körper gegangen sind, durch eine Seele, nicht nur durch eine Datenleitung. Ist es nicht tröstlich, dass genau dies den Maschinen immer fehlen wird? Wir sollten anfangen, sie dafür zu bemitleiden. Und wir sind sicher, dass es immer Menschen geben wird, die journalistische Texte von anderen Menschen lesen und hören wollen. Das ist mehr als sinnvoll. Menschen, die einen Sinn in ihrem Leben sehen, machen immer wieder die folgenden Erfahrungen. Sie empfinden ihr Leben als stimmig, meint Tatjana Schnell. Sie können sie selbst sein und müssen sich nicht dauerhaft verbiegen. Sie erleben, dass ihr Handeln etwas bedeutet, einen Unterschied macht. Sie fühlen sich mit etwas oder jemandem verbunden und sie wissen, was ihnen wichtig ist und sie motiviert, sagt die Psychologieprofessorin im Interview mit Christ und Welt, den Seiten für Glaube, Liebe, Hoffnung in der Zeit. Im jüngeren Alter orientieren sich viele an Herausforderungen, Einzigartigkeit oder Freiheit. Später kann das weniger wichtig werden, während etwa Gesundheit, Naturverbundenheit, Bodenständigkeit oder Vernunft an Gewicht gewinnen. Und wenn es um die Natur geht, dann ist Vernunft nun wahrlich gefragt. Es geht auch um Fragen der Umwelt, heißt es in der Frankfurter Rundschau. Welche Welt wird die alte Generation den Nachkommenden überlassen, fragt Michael Hesse. Das sieht nicht gut aus. So viel kann schon jetzt gesagt werden. Nein, es sieht unerträglich aus. Da sind nicht zuletzt die Alten wirklich gefragt. Seniorinnen und Senioren klagen ja zudem oft darüber, einsam zu sein und keinen Sinn ihrer Existenz mehr zu erleben, sagt im Interview mit der Süddeutschen Zeitung Emanuel Richter, selber 73 Jahre alt. Lasst uns doch lieber versuchen, Seniorinnen und Senioren zu aktivieren, ins Ehrenamt reinbringen und etwas Generationenübergreifendes zu tun, ermuntert uns der emeritierte Professor für Politikwissenschaft und denkt dabei vor allem an politische Ehrenämter oder Mentorentätigkeiten im Bildungssystem, also letztlich gemeinnützige Arbeit und Hilfe aller Art. Schließlich, Ruhestand sollte nie Inaktivität bedeuten. Die fördert nämlich bloß den körperlichen und kognitiven Verfall. Kämpfen wir also auch im Alter für unsere Umwelt und die zukünftigen Generationen. Zeigen wir der KI, was wir noch so drauf haben.
Klaus Pokatzki war das mit seinem Blick in die Feuilletons. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.